jetzt machen wir mit der Sozialpolitik weiter. Und gerade eben, als Sie in den Raum gekommen sind, ist mir das Erste, was mir aufgefallen ist, Ihr bunter Regenschirm. Ein Zeichen für Frieden und Toleranz. Und das steht ja auch für die queere Community. Und da würde uns jetzt natürlich uns interessieren, inwieweit sich Ihre Partei für queere Menschen einsetzen möchte. Und wenn ja, was sie machen möchte.
Also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob die Grünen da mithalten können, aber ich glaube, die Linke ist queer. Wenn ich das mal ganz direkt sagen darf. Ich habe da sogar den Auszug, wir haben so eine eigene Bundesarbeitsgemeinschaft, die sich auch einfach nur BAG queer. Und ich weiß nicht, ist das schon die Frage zum Gendersternchen oder erstmal übergreifend?
Erstmal übergreifend.
Grundsätzlich, alle Menschen haben das gleiche Recht. Ich weiß nicht, das gilt ja nicht nur für Menschen innerhalb Deutschlands, die queer sind, sondern das gilt ja auch, ich sag mal, ob das jetzt die Hautfarbe ist oder die Kuhsprache oder der Glaube. Und grundsätzlich sehen wir auch mit Schrecken die Entwicklung zum Beispiel in Polen. Das ist gruselig. Ich versuche manchmal irgendwelche Nazis mit Rammstein-Fotos, wie sich die beiden küssen oder wie der mit der Regenbogenpfanne durchs Publikum fährt. Aber das ist, ich sag mal, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wir müssen da jetzt ran. Aber ich sehe es so, dass die Generation, die wir jetzt darstellen, also meine und ihre Generation, die muss es vorleben, damit die nächsten Generationen endlich diese Barriere nicht mehr im Kopf haben. Denn auch meine Generation, das ist ein anderes Thema, ist damit konfrontiert, Jungs dürfen keine langen Haare haben, sollen blau tragen und Mädchen sollen rosa tragen. Im Kindergarten ist das richtig gruselig. Und meine Kinder laufen mit Regenbogenjacken rum, meine Frau ist zum Beispiel richtig locker drauf und mein Sohn hat lange Haare. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und gerade dieses Thema, ich sag mal zum Beispiel auch diese Ehe für alle, ja klar haben die das irgendwann eingeführt. Es tut ökonomisch ja auch nicht weh. Wenn das was ist, sobald es um finanzielle Fragen geht oder um Adoption oder ähnliche Sachen, dann heißt es wieder, nie, bloß nicht. Und wir sind alles Menschen. Ich freue mich sogar, wenn Menschen, also Kinder, die zum Beispiel gerade keine Eltern haben, wenn die eine Chance haben, bei einem homosexuellen Pärchen unterzukommen. Super, machen. Und das sind so Sachen, ich glaube, da braucht die Gesellschaft leider noch länger, aber ich bin einer derer, die sagen, nee, das muss jetzt passieren. Weil es sind einfach zu viele Menschen. Und mich nerven diese identitätspolitischen Debatten, die teilweise auch in der Linken stattfinden, weil man meint, Otto Normaldeutsche werden damit überfordert, lass uns das Thema vermeiden. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Weil du weißt ja nie, was für deine Kinder gilt oder für deine Enkel. Du musst damit rechnen und das passt schon. Ich habe da kein Problem mit, zu sagen, mir ist es mir scheißegal, sage ich mal in dem Sinne. Mir wäre es nur wichtig, Leute, akzeptiert jeden so, wie er ist. Und wir haben genug Mitglieder, auch in unserem eigenen Kreisverband, die wirklich auch davon betroffen sind, von Ausgrenzung und Diskriminierung. Und ich möchte das gerne aufheben und dazu beitragen, dass das nicht mehr der Fall ist.
Okay.
Weil ich glaube, die Leute, die das meinen, das ist nicht so schlimm, die haben noch nie mit den Menschen gesprochen und wie weh denen das tut. Also das ist eine Sache... Ich glaube, man muss einfach mehr miteinander reden und dann ist das normal. Aus den Fremden werden Freunde. Sagen wir mal.
Sehen Sie das dann auch so, dass in Schulen mehr darüber aufgeklärt werden sollte?
Unbedingt. Ich glaube, in Schulen, das, was am meisten fehlt, ist soziale Bildung und Aufklärungsarbeit. Es ist meistens, du musst funktionieren, du musst ein paar Sachen, binomische Formeln können und ich weiß nicht was und am besten auch noch 2 Stunden Sportunterricht, die nichts bringen, außer dass, wenn du Streber bist, gedisst wirst. Grundsätzlich würde ich Folgendes sagen, es braucht wesentlich mehr Philosophie. Ich finde schon gut, dass Wirtschaft angeboten wird. Das war bei mir nicht der Fall, aber es braucht Werte und Normen, Philosophie. Es braucht dieses soziale Miteinander, auch historisch zu überlegen, wo kommt man her, warum war, was, wie. Einfach um ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Weil ich will mal ein Beispiel nennen, was wenigen bewusst ist. Der Vordenker der Aufklärung, Immanuel Kant, war auch ein Vordenker der Rassentheorie. Trotzdem ist die Aufklärung gut, aber der war auch ein Rassist. Und die alten Römer, die waren weniger rassistisch als wir heute, weil diese Rassenlehre ist ein Instrument der relativen Neuzeit. Das gab es damals nicht. Und heute kommen die mit Ethnopluralismus um die Ecke. Nach dem Motto, jeder soll da bleiben, wo er herkommt. Das ist auch einfach nur Ausländer raus in Schulen. Und das geht gar nicht. Deswegen, wir müssen da auf jeden Fall mehr Aufklärung in die Schulen bringen. Wenn es nach mir ginge, müsste das mindestens ein Drittel des Programms sein, dass die Menschen wieder das Miteinander lernen, die Solidarität.
Okay, und gerade eben hatten Sie auch nochmal das Gendern angesprochen,
ja.
Also ganz am Anfang. Was hält Ihre Partei dann davon? Sollte es ein einheitliches, verpflichtendes Gendern geben?
Also grundsätzlich, Gendern ist gut. Also es gibt natürlich bei uns in der Partei auch Stimmen, die sagen, die finden das doof, weil Identitätspolitik, aber die haben zum Glück keine Mehrheit. Das finde ich auch ganz gut. Wir kritisieren uns selbst am stärksten, kann man so sagen. Aber grundsätzlich, man merkt das auch in unserem Parteiprogramm, das mit über 75%, glaube ich, abgenickt wurde, dass das durchaus der Fall ist, dass wir da auch sehr, sehr viel Wert drauf legen. Und ich will es mal andersrum sagen. momentan, ich selbst habe gedacht, der generische Maskulin ist ja nicht so schlimm. Die Sprache hat sich ja so entwickelt. Das war 2018, als ich zur Linken kam. Ich habe mit anderen Linken erst gesprochen, um zu merken, ey, Moment, es geht nicht darum, wie ich das meine, sondern wie bei den anderen das ankommt. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass eine adressatengerechte Ansprache stattfindet. Also, dass man sagt, ey, Männlein, Weiblein, was auch immer, unsere Sprache hat den Vorteil, dass man wirklich Männlein und Weiblein adressieren kann. Lass uns das doch mal nutzen als Stärke und nicht immer auf die Briten verweisen, die das nicht können. Und deswegen finde ich es grundsätzlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn wir das machen. Ich habe hier sogar Unterlagen von einem Menschen, der eine Sehbehinderung hat. Der braucht ja Sprachausgabegeräte. Und der hat gesagt, das Gender-Sternchen macht da noch Probleme. Aber ich finde es gut, dass es passiert und die Sprache muss sich entwickeln. Ganz ehrlich, Sprache ist immer ein Prozess aus gesellschaftlicher Entwicklung und ein bisschen Zwang. Das waren die Gebrüder Grimm, das war Martin Luther und die Bibelübersetzung. Wir haben die neue Rechtschreibung. Die Nazis haben Sütterlin als Schrift abgeschafft. Früher hat man bei TH noch oft, tatsächlich ganz oft das TH geschrieben. Nur beim Ton ist es geblieben, da durfte man nicht mehr rütteln. Aber Sprache ist immer eine Entwicklung. Und deswegen finde ich das ziemlich peinlich in einer Gesellschaft, wo jeder auf den Doktortitel besteht, dass man da nicht unterscheiden kann zwischen Männern und Weiblein. Ich sag mal noch, also aus der Bundeswehrerfahrung und Stammtischkrams, wenn Männer unter sich sind und über Frauen reden, reden sie doch auch anders über ihre Frauen, als wenn sie mit der Frau selber reden zu Hause. Und das ist ja schon so ein Zeichen dafür, dass wir durchaus in der Lage sind, uns auf die Menschen einzulassen. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das Thema forciert und auch sagt, jetzt müssen wir mal durchziehen und nicht so lange drüber labern, sondern lachen.
Dürfte ich noch einmal kurz was anfügen? Und zwar ist es ja so, dass das Sternchen ja nicht nur Männer und Frauen anspricht,
genau,
sondern auch, eben
genau.
Auch alles.
Das ist ja noch
alles.
Weiter. Deswegen finde ich es auch gut. Es ist halt in der Aussprache, selbst wenn man es ausspricht, ist es immer mitgedacht. Ich habe auch nicht die Erwartung, dass jeder das alles, das kann ich auch nicht, immer sofort alles auf dem Schirm hat. Dass man immer Bürgerinnen und so weiter sagt, das erwarte ich nicht. Aber ich erwarte, dass man das, so würde ich es für mich sagen, dass jeder das nach bestem Wissen und Gewissen versucht. Wie ich das gerade gesagt habe, unsere Generation hat das Alte noch zu sehr verinnerlicht teilweise. Aber wir haben die Chance, dass wir das unseren Kindern und Kindeskindern mitgeben können, dass diese alten Wertvorstellungen nicht mehr haben. Ich kenne ein Wort zu Schaumküssen, das ich hier heute nicht erwähnen möchte. Und, oder Schokoküssen. Und es ist, eine Gesellschaft hat immer die Antwort, Verantwortung, dass die Kinder es besser machen, sag ich mal, und es besser haben. Und ich glaube, dann ist es auch richtig, was Sie gesagt haben, dann muss man auch bei den Geschlechtern auch entsprechend differenzieren, auch in der Sprache. Und ich mache mir keine Sorge, dass Lesbarkeit und so weiter dadurch irgendwie gefährdet werden. Es ist nur eine Herausforderung für die Älteren stärker als für die Jüngeren.
Okay, gut. Dann wechseln wir mal eben das Thema zur Viertagewoche.
Ja.
Die Linken wollen ja gerne die Viertagewoche
durch. Kann ich sogar begründen.
Dann können Sie das ja gerne mal machen.
Also, wo fangen wir an? Marx und Engels, jetzt wird's theoretisch. Marx und Engels haben gesagt, der Mensch muss immer Zeit aufwenden für seine Grundbedürfnisse. Ich sage mal als Beispiel Ackerbauer, Essen anbauen. Angenommen, Sie müssen 8 Stunden am Tag arbeiten, um Ihr Essen zu haben. Auf einmal haben Sie irgendwelche technischen Errungenschaften. Sie können das Essen in 6 Stunden produzieren, statt in 8 Stunden am Tag. Dann haben Sie 2 Stunden gewonnen. Unsere aktuelle Wirtschaftspolitik, der konservative Wirtschaftsliberalen, heißt ja, dann kannst du ja noch mehr produzieren und den ganzen Krempel irgendjemandem verdröpeln. Das Problem ist, wenn alle das machen, haben wir viel zu viel Überschuss. Und was Marx und Engels gesagt haben, ist einfach, wenn du nur noch 6 Stunden brauchst als Gesellschaft, um das zu erreichen, was du brauchst zur Versorgung, hast du 2 Stunden gewonnen. Und das ist dann das, wo man dann die Produktivitätssteigerung kompensiert, indem man einfach sagt, bei vollem Lohnausgleich Arbeitszeitreduzierung. Das heißt, die Menschen haben immer noch die gleiche Kaufkraft, aber weil sie effektiver und effizienter wirtschaften, können sie das entsprechend in kürzerer Zeit, ohne dass sie sich damit Überschüssen totschmeißen müssen. Und wir haben Überschüsse. Deutschland verbraucht, glaube ich, 2,5 Erden, was Ressourcen angeht im Jahr. Das ist viel zu viel. Wir haben das, was sich geplante Obsoleszenz nennt. Dinge müssen kaputt gehen, damit die schnell nachgekauft werden. Wir haben Markenbildung, Bedürfnisse wecken, die vorher nicht da waren. Und all so ein Scheiß, nur damit dieser Konsum dem Level, den wir an Produktivität haben, mithalten können. Und die Linke sagt ganz klar, nee, wir produzieren uns zu Tode. Wir müssen gucken, dass das, was wir produzieren, für uns reicht. Und dann können wir auch mit der Arbeitszeit runtergehen und jeder hat Zeit gewonnen zur Selbstverwirklichung. Und kann auch andere Jobs machen oder mehr Care-Arbeit oder politisch aktiver werden oder.
Aber meinen Sie denn, dass innerhalb von 4 Tagen all das geschafft werden kann, was man jetzt sagen wir mal in 5 Tagen macht?
Ich meine,
jetzt werden ja auch genügend.
Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon vermittelt wurde. In den 70ern wurde die Lohnzurückhaltung Neoliberalismus eingeführt, unter anderem Schwarz-Gelb. Das war die Zeit, in der Margaret Thatcher auch Bergleute in Britannien prügeln lassen hat, weil sie die privatisiert hat, die Bergwerke. Wir haben eine Lohnzurückhaltung. Das heißt, wir leben unter unserem eigentlichen, was wir sollten. Die Produktivität ist hier, die Löhne sind hier. Das einzige Land in Europa, das das einigermaßen ausgewogen hinbekommen hat, ist Frankreich. Selbst die USA haben das gleiche Modell wie wir. Die Löhne bleiben unten, die Produktivität hoch, dann kann ich mehr billiger verkaufen. Das Problem ist nicht, die 4-Stunden-Woche alles zu schaffen. Das schaffen wir. Wir haben genug Produktivität, weil die ist extrem gestiegen. Wir würden jetzt zum Beispiel angenommen, die ganzen Überstunden, die wir haben, wenn wir die jetzt zu Jobs machen würden, die unbezahlten Überstunden, dann hätten wir genug Jobs wieder. Wir haben das Problem, dass die Arbeitslosenstatistik immer schön gefälscht wurde und fast 1 Million Menschen nicht auftauchen, weil die über 55 sind, krank sind, in komischen Weiterbildungsmaßnahmen sind, Aufstocker oder weiß der Geier. Und es ist definitiv genug da für alle und dass alle nur eine 4 Tage statt einer 5-Tage-Woche machen müssen. Und ob sie dann jeden Tag 6 Stunden arbeiten statt 8 oder wie auch immer, das kann man ja steuern. Es muss sich ja immer so ein bisschen mit dem Leben entwickeln und wenn man eine Familie hat, hat man vielleicht andere Bedürfnisse, als wenn man ein Single ist. Aber gerade das ist ja das, worauf man hinwirken kann und wenn man die Zeit hat, dann kann man sich das auch besser einteilen. Und dann sind Menschen auch glücklicher.
Dürfte ich da noch einmal kurz einhaken?
Ja.
Und zwar ist es ja so, dass vor allen Dingen im Handwerk Leute gesucht werden. Also es gibt viele freie Arbeitsplätze. Das heißt, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie Ihre Theorie da ganz funktionieren soll. Und es ist auch so, dass im Handwerk, das ja eben die mittelständigen und kleinen Unternehmen stellt, die Sie ja fördern wollen, dass die jetzt schon überlastet sind. Also es gibt sämtliche Handwerker, die Überstunden machen, wochenlang. Und wenn man das Ganze jetzt noch weiter reduziert, entsteht bei mir im Kopf ein ganz, ganz grausames Bild, muss ich sagen, von überlasteten Handwerkern. Und das ist ja wirklich eine breite Masse hier in Deutschland, die das auch ausmacht.
Also sagen wir es mal so, wenn Sie wirklich wollen, dass Sie alle Arbeit meinetwegen machen können, dann können Sie auch Sklaverei entführen, das ist aber keine Lösung. Wichtig ist einfach zu sagen, wir haben ja die Ursachen zu kennen, also es sind mehrere Sachen. Die Ursachen zu kennen bedeutet, warum haben die Handwerker so eine große Nachfrage? Das ist zum Beispiel diese künstlich aufgeblasene Bauboom, obwohl wir teilweise in Dörfer aussterben, wo echt Immobilien leer liegen, wir haben Landflucht. Also Immobilien sind endlich noch da gewesen, aber wir haben einerseits da dieses Problem mit diesem extremen Anfall an Handwerk. Und das zweite Problem ist kein Fachkräftemangel, es ist ein Wertschätzungsmangel. Wenn ich gut bezahle, dann habe ich auch Arbeitskräfte, das ist in der Pflege noch schlimmer. Das Problem ist nur, ich bezahle nicht gut. Und in der Pflege reicht nicht mal das Thema Löhne. Die haben teilweise gute Löhne. Es geht um die Frage der Wertschätzung, das Vorgesetztenverhalten, wie viel Betreuungsschlüssel und so weiter. Das gleiche haben sie auch im Handwerk. Sie haben teilweise sehr viele Migrantenjobs in einer Gesellschaft, die politisch momentan keine Migranten haben will. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der sagt, Moment, aber auch die sollen fair bezahlt werden, sonst haben wir Lohndrücker und dann wird es auch nicht besser. Die haben zum Beispiel in der Schlachtbranche, haben sie das, die haben das als Erntehelfer, in der Pflege und im Bau. Da haben sie sehr viel Migration, Wanderarbeiter und Arbeiterinnen. Und ich möchte gerne, dass man da mal von hinten anfängt zu überlegen, warum ist das so? Denn selbst in meiner Generation, als ich Abi hatte 2000, hieß es schon, mach bloß Abi und geh bloß studieren, sonst findest du keinen Job. Und ich glaube, das ist schlimmer geworden. Ich weiß nicht, wie das hier geht, aber dass Leute sagen, ich mache einfach eine Ausbildung und dann ist gut, passt schon. Das ist sehr selten geworden. Es ist auch die Frage, ich sag mal, wie organisiert man Arbeit? Es gibt zum Beispiel Genossenschaften wie Mondragon in Spanien. Die können das genossenschaftlich mit flachen Hierarchien organisieren und dann haben die Mitarbeiterinnen auch ein Mitspracherecht. Und das ist hier nicht. Wir haben keine flachen Hierarchien, sondern immer von oben und du musst noch mehr leisten. Und wenn der Mindestlohn gilt, der schon viel zu niedrig ist, dann heißt es, ja, ich gebe ja für eine Stunde Mindestlohn. Wenn du es nicht in einer Stunde schaffst, arbeite 2, aber ist dein Pech. Und das ist keine Wertschätzung mehr. Und auf der Ebene finde ich auch kein Personal. Wenn ich Handwerker ausbilde und sage, hey, später bist du vielleicht mal selbstständig oder sowas, dann ist das ja ein ganz anderer Schnack. Aber dann reden wir über ganz andere Löhne und ganz andere Arbeitsbedingungen. Oder war die Frage noch irgendwie anders geartet?
Nee, das ging schon in die Richtung.
Okay, dann machen wir mit der Rente weiter. Mhm. Wie möchte Ihre Partei die bisherige Rente reformieren?
Also erstmal halten wir nichts davon, dass man Rentengelder in Aktien ballert. Oft wird immer dieses Schweden-Modell genannt. Da wurde was gemacht, das nennt sich Leverage. Man hat mit Kredithebeln und Derivaten die nach oben gepusht. Gleichzeitig hat Schweden nur gut 10 Millionen Einwohner, Deutschland hat 83 Millionen, da braucht man ein anderes Volumen. Schweden ist mit niedrigen Kursen eingestiegen, Deutschland würde jetzt mit hohen Kursen einsteigen, läuft auch nicht. Schweden hat Wechselkurseffekte mitgenommen, die positiv waren und noch diversen anderen Krempel. Und das Dramatischste, was an der Schwedenrente niemand sagt, die haben einen Rentenkorridor. Das heißt, wenn die Büro- und Sesselcooper sagen, ich möchte länger arbeiten, weil ich dann am Ende mehr Rente bekomme, dann ziehen sie diesen Rentenkorridor nach oben. Das heißt aber, alle, die jetzt schwere Jobs machen, ich sag mal im Baubereich oder als Altenpflegekraft, die müssen auch mit, weil jedes Mal, wenn sie zu früh in die Rente gehen, bekommen sie 6% Abzug. Das heißt, die Sesselcooper ziehen den Rentenschnitt nach oben für diejenigen, die wirklich dann mal lochen müssen bis zum Umfallen. Und dadurch ist dieses ganze Modell ein in sich einfach nur wirtschaftsliberales Konzept, was nicht funktioniert. Ganz zu schweigen davon, dass ich nichts davon halte, wenn man Rentengelder in Aktien schmeißt von Apple, Microsoft oder Ähnlichen, deren Moral und Ethik mir doch ein bisschen zu schaffen machen. Stichwort Allianz und so weiter. Bei uns wäre das Konzept eine Solidarrente, dass wirklich alle, auch die kapitalnahen Dienstleister, die offiziell jetzt noch Selbstständige sind und raus können, dass die alle in einen Pott zahlen, bis hin zum Beamten, bis hin zum Politiker. Und durch diese Solidarrente hat man eine Umlage, dass die, die auch finanzkräftig sind, auch wieder mit reinzahlen und dadurch dann anderen puffern können. Aber diese Schwedenrente, die sowieso mindestens 10, 15 Jahre braucht, bis überhaupt irgendwas passiert, die würde auch das jetzige Problem mit den sogenannten Babyboomern nicht mehr erwischen. Ich habe das auch hier ausgearbeitet, können Sie auch gerne haben. Das heißt, wir brauchen solidarisch alle in eine Kasse. Und wie gesagt, bei uns kämen noch andere wirtschaftliche Faktoren dazu, was wie gesagt 30-Stunden-Woche als Beispiel und so weiter und so fort, bei vollem Lohnausgleich, dass da auch wirklich die Möglichkeit des Freizeitausgleichs da ist. Es geht ja nicht nur um die Rente nach hinten raus, sondern auch darum, dass man jetzt entsprechend schon sich auch Ausgleiche schafft. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer die Möglichkeit gegeben, also dass wir bei uns ist, glaube ich, der Rentenprozent auch wieder angehoben, auch über 50%, dass man da auch entsprechend einen Mindestlohn jetzt schafft, der dafür sorgt, dass die nachher nicht in Altersarmut sind. Man muss jetzt was machen, um dann nachher die Altersarmut nicht erst zu haben. Weil das kann nicht sein, wie entwürdigend ist das, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat und dann irgendwie abhängig ist von Gutswill. Das geht nicht. Ganz zu schweigen davon, dass ich persönlich es auch wichtig finde, dass die Wertschätzung auch wirklich ankommt. Sonst haben wir ein Problem, letzten Endes, Rente ist Kaufkraft. Das heißt, das, was ich den Rentner gebe, meine Oma, die hat sich mit Decke bedeckt, um Heizung zu sparen. Das kann es nicht sein. Das heißt, wenn ich aber sage, ey, liebe Großmütter, ihr habt auch Geld, kauft was für euer Enkel und so weiter, super, die Binnenkonjunktur freut sich. Und die alten Menschen werden endlich wieder teilhaben. Statt irgendwie von irgendwelchen Mietwucherwohnungen und Pflegeheimen abgezockt zu werden und dann noch teure Pharmaprodukte zu kaufen. Das geht nicht. Momentan, ich sag mal, wie die Situation in Altenheimen teilweise ist, Menschen werden krank gepflegt, weil sie in einer höheren Pflegestufe mehr Geld vom Staat bekommen. Und das kann es nicht sein. Wir müssen andersrum denken. Die Menschen müssen möglichst wieder selbstständig eigenverantwortlich handeln können, statt dass man nur kostenoptimiert handelt. Deswegen ist Rente auch eine Frage der Arbeit. Und beides zusammengedacht bedeutet, die Wertschätzung muss jetzt anfangen, damit sie nach hinten raus stimmt.